HR Info. Hessen.
Tunnelarbeiten, Verspätungen und gesperrte ICE-Strecken. Damit hatten Bahnreisende und vor allem Berufspendler in Hessen in der vergangenen Woche zu kämpfen. Vor allem seit Beginn der Osterferien Mitte März mussten einige Pendler in Frankfurt die Zähne zusammenbeißen. Im Frankfurter S-Bahn-Tunnel wird ab sofort gehämmert und geschliffen und in Kassel wird bald eine wichtige ICE-Strecke nach Hannover für 2 Wochen dicht gemacht. Wir haben uns die Arbeiten angesehen. Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Ich bin Sandra Winzer. Immer Ärger mit der Bahn? Das zumindest haben sich viele Berufspendler gedacht, die in der vergangenen Woche in Frankfurt unterwegs waren. Die Bahn hat die Schulferien, die Osterferien also zum Anlass genommen, den S-Bahn-Tunnel in Frankfurt zu sperren und unter der Erde ab sofort für eine Zeit lang zu hämmern und zu schleifen. Die Zeit soll genutzt werden, hieß es, wenn weniger Menschen mit der Bahn fahren müssen. S-Bahnen fahren in dem Tunnel also im Moment nicht, zumindest bis Mitte April. Was genau im Tunnel in Frankfurt passiert, hat sich unsere Reporterin Marlena Menke angeschaut.
Es fahren zwar keine S-Bahnen, aber laut ist es trotzdem im Tunnel. Eine riesige Lok zieht im Schritttempo einen Wagen voller Schienen. Oben auf dem Wagen rangiert ein Kran mit Greifarmen. Der lädt die Schienen ab und legt sie aufs Gleisbett im Tunnel. Hier am Frankfurter Lokalbahnhof werden die Gleise komplett ausgetauscht, erklärt Bauleiter Jens Scheidemantel.
Das ist eine der höchst belasteten Strecken in Deutschland. Wir haben hier ungefähr 24 S-Bahn-Züge in der Stunde und das sind bis 150 Züge am Tag.
Und die bringen ein ganz schönes Gewicht mit. 1 Million Tonnen rattern hier pro Woche über die Schienen. Da muss man schon mal nachbessern. Rund 1 Kilometer neue Schienen werden hier auf die Holzschwellen gelegt und montiert. In anderen Abschnitten schleifen die Arbeiter die alten Schienen wieder glatt. Aber nicht nur auf dem Tunnelboden wird nachgebessert.
Wir müssen alle 3 Jahre die Tunnelwände nach Rissen kontrollieren. Und wir haben halt jetzt die einmalige Chance, dass wir es in einem großen Maßstab machen können.
Und dann sind da noch die Oberleitungen. Die könnten theoretisch ewig halten, sagt Jens Scheidemantel. Wären da nicht Stadtfeste und Luftballons?
Also man hört ja öfters mal, hier fällt die S-Bahn aus. Das ist, weil dann irgendwelche schaulustigen, gasgefüllte Luftballons aufsteigen lassen. Dann gibt es dort oben einen Kurzschluss zum Beispiel. Und da müssen dann diese Abschnitte ausgetauscht werden.
Das kann dann dauern, genau wie die Kontrollen jetzt. Mehr als 100 Arbeiter sind im Frankfurter S-Bahn-Tunnel im Einsatz. 24 Stunden im Schichtbetrieb. Ihre Arbeit hat Ähnlichkeit mit der von Bergarbeitern, sagt Ingenieur Ralf-Ulrich Michalski. Deshalb kommen auch ähnliche Maschinen zum Einsatz.
Und hier stehen Sie vor einem Lüfter. Überall, wo Menschen arbeiten, da entsteht nicht unbedingt die schönste Luft. Vor allem, wenn Sie mit Maschinen hantieren, mit Verbrennungsmaschinen. Da entstehen Dieselemissionen, Kohlenstoffmonoxid und. Da passieren die unschönsten Dinge. Aber damit das bei uns nicht passiert, sorgen wir für eine Belüftung.
Oben in der S-Bahn-Station ist davon nichts zu hören. Auf den Anzeigetafeln steht, dass hier keine S-Bahnen fahren. Aber vielleicht fahren sie nach den Bauarbeiten ja dafür umso zügiger, hofft RMV-Pressesprecher Sven Hirschler.
Das alles führt dazu, dass das Netz dann stabiler wird. Dann kommt das neue Stellwerk dazu, die Gleise sind ausgetauscht. Und dann erhoffen wir uns natürlich eine bessere Pünktlichkeit der S-Bahn.
Ganz fertig soll der Tunnel 2018 sein. Bis dahin stehen noch einige Sperrungen an. Die aktuelle soll noch bis zum 11. April dauern.
Marlena Menke zu den Arbeiten im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt. Aber nicht nur in Frankfurt, auch in Kassel waren Züge und zwar nicht fahrende Züge ein Thema. Die Deutsche Bahn will auch hier Bauarbeiten durchführen und in Folge die ICE-Strecke zwischen Hannover und Kassel für 2 Wochen komplett sperren. Das hat das Eisenbahnbundesamt dem HR bestätigt. Es geht um den Zeitraum nach den Ferien vom 23. April bis zum 8. Mai. Das heißt, schon in gut 3 Wochen wird die wichtigste Nord-Süd-Strecke der Bahn gesperrt sein. Betroffen sind vor allem Reisende, die von Kassel mit dem ICE fahren wollen. Unser Reporter Jens Wellhöhner hat sich auf dem Bahnhof umgehört.
Noch rollen die Bahnreisenden ihre Koffer ganz entspannt durch den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Doch wenn ein ICE Verspätung hat, bilden sich am Infoschalter der Bahn lange Schlangen erboster Kunden. Ab dem 23. April könnte das noch viel häufiger passieren, wenn die Strecke nach Hannover für 2 Wochen gesperrt ist. Schon jetzt sind die Pendler ziemlich sauer.
Furchtbar blöd, wenn dann die Strecke zu ist, weil es ja dann auch relativ wenige Alternativen außer jetzt Fernbusse gibt. Die sind ja teilweise auch schon ausgebucht.
Also sauer auf die Bahn bin ich eh, weil die hat ja eh nur Verspätung und baut dann dauernd irgendwas um.
Ich bin früher oft mit der Bahn gefahren und mich schockt nichts mehr.
Ja, ich finde es ganz schlimm. Ich weiß noch nicht, was dann als Ersatzverkehr eingesetzt wird, also keine Ahnung. Schauen wir mal.
Wer sich auf der Website der Bahn erkundigen will, wie er während der Sperrung am besten in Richtung Hannover und Hamburg kommt, kriegt keine klare Antwort. Stattdessen erscheint nur der Hinweis:
Es kommt zu deutlichen Fahrzeitverlängerungen und Umleitungen. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung daher noch einmal kurz vor der Reise.
Wer aber jetzt schon Geschäftstermine planen und mit dem ICE fahren will, schaut in die Röhre. Die Fahrt wird mindestens eine Stunde länger dauern, erfuhr der HR aus Bahnkreisen. Mindestens eine Stunde. Genaueres kann die Bahn noch nicht sagen. Thomas Kraft vom Fahrgastverband Pro Bahn schüttelt den Kopf.
Das ist nicht in Ordnung, das muss einfach feststehen. Da muss ein Ersatzfahrplan vorliegen, werden die Züge umgeleitet, lohnt es sich über Erfurt nach Berlin zu fahren, wenn man zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin will. Das muss doch feststehen, man kann doch jetzt nicht innerhalb von 4 Wochen solche Situationen herbeiführen, als wenn, sagen wir mal, ein Unwetter wäre und es würden jetzt Bäume auf die Gleise stürzen, was man ja auch nicht voraussagen kann. Wir haben kein Unwetter, wir haben eine Situation, dass eine Bahntrasse jetzt in eine Instandhaltung gebracht werden muss. Und sowas kann doch nicht sein.
Die ICE-Strecke von Kassel nach Hannover ist die älteste ICE-Strecke Deutschlands. Doch jetzt wurde es für sie richtig ernst. Wie ein Vertreter der Bahn dem HR mitteilte, könnte das Eisenbahnbundesamt die Strecke ganz stilllegen, wenn die Bahn nicht sofort den Schotter austauscht. Die Bahn will das verhindern und repariert die Strecke deshalb in einem Rutsch. Diese Entscheidung kam offenbar sehr spontan, denn auch dieser Lokführer am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wusste bis vor kurzem von gar nichts.
Wenn man sich das Gesamtbauvorhaben anguckt und die Umleitungsstrecken ja auch nicht gerade leer sind, sehr begeistert bin ich davon nicht.
Eines steht jedenfalls fest: Die Strecke Kassel-Hannover wird ab dem 23. April bis zum 8. Mai gesperrt. Die Züge werden eine Stunde länger brauchen, mindestens.
Ein Bericht von Jens Wellhöhner war das. Und vom Schienenverkehr kommen wir zum Verkehr auf Hessens Straßen. Hier wären Bauarbeiten an einigen Stellen nötig. Es geht um die Schlaglöcher in Hessen. Die sind zum Teil im Winter entstanden, teilweise sind die Straßen schon seit Jahren marode. Das ist schlecht, vor allem für die Autos, die über die Löcher fahren müssen und Schäden davontragen können. Wie man sich als Autofahrer vor Schlaglochschäden schützt und wer bei den Schäden eigentlich haftet, das sind Fragen, die sich viele Autofahrer stellen. Unser Reporter Rainer Janke hat die Antworten.
Ausbesserungsarbeiten an einer Bundesstraße in Nordhessen. Es wird gegraben, geteert, planiert und gewalzt. Das Schlagloch muss weg, bevor Verkehrsteilnehmer ihr Auto in einem der tiefen Löcher beschädigen. Erlebt hat es dieser Autofahrer.
Der Stabilisator vorne ist ausgebrochen, ärgerlich. Ich hatte es angemeldet bei der Gemeinde und gesagt, aber gab keine Resonanz. Hab's selber machen können, aber Material muss ich ja bezahlen.
Andere kennen ihre Schlaglochstrecken und wie sie einigermaßen unbeschadet über die Ruckelpiste kommen.
Die Schlaglöcher sind von Kunstbeinermaden. Da sind genug. Also das ist jetzt die Strecke, die ich tagtäglich fahre und die wirklich ausbesserungsfähig ist. Die flicken da zwar, aber das bringt ja alles nichts.
Aber was ist, wenn man das Schlagloch übersieht und der Schaden am Wagen erst einmal da ist? Dann ist guter Rat teuer, denn im Notfall muss sogar die eigene Versicherung in die Bresche springen, sagt Jost Kerger, Experte für Verkehrsrecht beim ADAC.
Für den Fall, dass halt eben diese Verkehrssicherungspflichtverletzung nicht vorliegt und Sie dann halt deswegen einen Schaden am Fahrzeug haben, den Sie sozusagen dann selbst verschuldet haben und auch selbst tragen müssten, wäre natürlich, je nachdem was kaputt ist, zum Beispiel eine Vollkaskoversicherung nicht schlecht.
Fakt ist, der Bund, das Land und die Kommunen stehen in Sachen Straßen- und Verkehrssicherheit in der Pflicht, erklärt Kerger. Und das gilt auch und vor allem bei Löchern im Straßenbelag.
Also erstmal müssen Sie natürlich regelmäßig kontrollieren, um natürlich herauszufinden, ob es irgendwo Schlaglöcher gibt. Und dann muss man halt eben gucken, was ist es für ein Schlagloch, wo ist das Schlagloch, reicht es hier eine Beschilderung vorzunehmen, die Geschwindigkeit zu reduzieren oder ist eine Notreparatur oder dann letztendlich eine vernünftige Reparatur notwendig.
Und kann der Schaden nicht behoben werden, dann müssen die Löcher entsprechend gekennzeichnet werden.
Das kann halt eben bei vielleicht weniger befahrenen Straßen eine Beschilderung zunächst mal sein, auf stärker befahrenen Straßen, da müsste dann natürlich unter Umständen vielleicht eine Fahrspur gesperrt werden und dann halt also kurzfristiger eine Reparatur erfolgen.
Fährt man als Autofahrer dennoch seinen Wagen kaputt, dann sollte man den Schaden am Auto und an der Straße unbedingt dokumentieren, am besten mit Fotos, sagt der ADAC-Experte. und im besten Fall auch noch die zuständige Straßenmeisterei informieren, damit nicht andere Verkehrsteilnehmer den gleichen Ärger bekommen.
A, wäre es natürlich schön, wenn sie sich melden würden, wenn sie erstmal ein Schlagloch gesehen hätten, was die Kommune vielleicht nicht gesehen hat. Das andere ist, dass sie sich natürlich im Zweifel zwangsweise melden werden, wenn sie einen Schaden haben, um eben zu versuchen, ihren Schaden von der Kommune, von der Stadt zu ersetzt bekommen.
Und so vermeiden sie im besten Fall, dass das Schlagloch weitere Autofahrer in Gefahr bringt und die kaputte Straße vielleicht ein bisschen schneller repariert wird.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer. In der vergangenen Woche haben die Menschen in Hessen aber nicht nur über die vielen Bauarbeiten bei der Bahn gesprochen, sondern auch über eine schockierende Geschichte, die das Land in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Ein schreckliches Familiendrama hat sich in Frankfurt ereignet, nahe der Messe im Rebstockpark. Ein 8-jähriger Junge ist tot aufgefunden worden. Die Polizei hat die Leiche am Ostermontag gefunden und kurz darauf auch die Leiche des Vaters. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der 40-jährige Mann erhängt. Unser Reporter Frank Angermund hat mit der Staatsanwaltschaft und mit der Polizei unmittelbar nach dem Fund der beiden Leichen über den Fall gesprochen.
Im Rebstockgelände in der Nähe der Frankfurter Messe flanieren Mütter mit Kinderwagen. Ein paar Jogger und Radfahrer durchqueren den Park, vorbei an Einsatzfahrzeugen der Polizei. Die Beamten haben eine benachbarte Kleingartenanlage abgesperrt. Hier haben sie die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden, sagt der Leiter der ermittelnden Mordkommission Frank Herrmann.
Wobei wir davon ausgehen, dass es sich dabei um den Täter des Delikts handeln dürfte. Wir gehen hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Suizid aus.
Die Frankfurter Polizei hatte Ostermontag die Leiche eines 8-jährigen Jungen auf der Rückbank eines geparkten Autos entdeckt. Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft ist der Junge getötet worden. Seitdem wurde nach dem Vater des Kindes gefahndet. Er galt als dringend tatverdächtig, da er sein Kind von der Schule abgeholt hatte. Bei der Suche nach dem Vater durchkämmten die Polizisten auch die Kleingartenanlage, die sich in unmittelbarer Nähe des Leichenfundorts befindet. Dabei entdeckten die Beamten schließlich die Leiche des 40-Jährigen in einem Anbau einer Laube. Der Mann hatte sich erhängt, Staatsanwältin Nadja Niesen.
So wie es im Moment aussieht, besteht kein Zweifel daran, dass es sich hierbei um den von uns gesuchten Beschuldigten handelt.
Der Tote hatte einen Ausweis in der Tasche, so konnten die Polizisten vor Ort ihn identifizieren. Vermutlich hat er zuerst seinen Sohn und anschließend sich selbst getötet. Der Leichnam des 40-jährigen Vaters wurde in die Frankfurter Gerichtsmedizin gebracht. Die Mutter ist informiert worden.
Informationen von unserem Reporter Frank Angermund waren das zu dem Familiendrama in Frankfurt. Die Ermittlungen laufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann erst seinen Sohn und dann sich selbst umgebracht hat. Sie gehen also aktuell von Suizid aus. Frank Angermund hat den Fall weiter verfolgt und ich habe ihn gefragt, was die Staatsanwaltschaft im Verlauf der Woche über den Fall herausgefunden hat.
Ja, laut Frankfurter Staatsanwaltschaft ist der Junge durch Gewalt gegen den Hals ums Leben gekommen. Das ist das Juristendeutsch. Das bedeutet, das Kind ist erwürgt worden und schließlich erstickt. Und der Täter, das ist der eigene Vater gewesen. Er hat den Jungen erst getötet, ihn dann auf die Rückbank eines Autos gelegt und zugedeckt, sodass er auch nicht sofort entdeckt wurde. Erst als ein Zeuge das geparkte Auto bei der Polizei gemeldet hat, ist der Leichnam des Kindes gefunden worden. Der Vater hat sich dann später in einer Gartenlaube erhängt, in der unmittelbaren Nähe des Tatorts. Die Laube hat er wohl willkürlich ausgesucht, die hat ihm nicht selbst gehört und im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei auch den Leichnam des Vaters entdeckt. Wann er den Jungen getötet hat und wann sich selbst, das ist bislang noch nicht klar, dazu kann die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Weiß man denn mittlerweile mehr über das mögliche Motiv des Täters? Also es bleibt ja die Frage zurück, warum tötet der Vater sein eigenes Kind?
Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft wollte die Mutter gemeinsam mit dem einzigen Kind den Vater verlassen. Sie wollte wohl auch in den Osterferien gemeinsam mit dem Sohn in die USA fliegen. Aber der Vater hat den Jungen wohl Donnerstag dann von der Schule abgeholt. Danach waren die beiden nicht mehr gesehen worden. Die Mutter hatte eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Und das tragische Ende, das kennen wir ja leider jetzt.
Vielen Dank, Frank Angermund. Zum aktuellen Kenntnisstand der Staatsanwaltschaft über das Familiendrama im Rebstockpark in Frankfurt.
HR Info, Hessen.
Und wir kommen zur Wirtschaft in Hessen. Hier gibt es gute Nachrichten, denn die hessischen Unternehmen konnten den ein oder anderen Erfolg feiern. Ein Unternehmen, das sich in der vergangenen Woche über schwarze Zahlen freuen konnte, war SMA, ein Solartechnikunternehmen in Niestetal in Nordhessen. Die Firma produziert sogenannte Wechseltrichter und die werden eingesetzt, um von der Sonne aufgefangenen Strom umzuwandeln und ihn ins Stromnetz einzuspeisen. 2014 hatte SMA mit Verlusten zu kämpfen. China nahm der Branche ein wenig das Geschäft weg, sodass in Hessen tausende Stellen abgebaut werden mussten. Nun aber ist dem Unternehmen die Wende gelungen. Das zeigt die aktuelle Bilanz, die vorgelegt wurde. Dort steht schwarz auf weiß, dass SMA im Jahr 2015 in die Gewinnerzone zurückgekehrt ist. Unser Reporter Michael Pschibilla hat sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe ihn gefragt, wie es die Firma denn wieder auf die Beine geschafft hat.
Ja, am deutschen Solarmarkt liegt das jedenfalls nicht. Der ist immer noch sehr schwach auf der Brust, nachdem hier die staatlichen Förderungen zusammengestrichen wurden. Dass SMA im Gegensatz zu vielen anderen Firmen der Branche jetzt wieder auf die Beine gekommen ist, liegt nach Unternehmensangaben vor allem an einem stark wachsenden Auslandsgeschäft. Besonders in den USA ist Solartechnik demnach aus Nordhessen derzeit stark gefragt. Dort hat sich SMA gut positioniert. Aber die wirtschaftliche Wende, die das Unternehmen geschafft hat, ist auch einem harten Sanierungskurs zu verdanken. Das darf man nicht vergessen. Sie wurde teuer bezahlt. SMA hat rund 1400 Vollzeitstellen gestrichen. Die meisten davon am Stammsitz in Niestetal und in Kassel. In Spitzenzeiten hatte SMA ja mal fast 6000 Mitarbeiter. Davon sind jetzt noch 3500 übrig.
Wie sehen denn die Zahlen konkret aus, die das Unternehmen vorgelegt hat?
Ja, diese Bilanz ist nicht nur ein Licht am Horizont, kann man sagen, sie ist wirklich positiv. Laut Bilanz konnte der nordhessische Solartechnikhersteller 2015 unterm Strich einen Gewinn von rund 14 Millionen Euro verbuchen. Das klingt noch sehr moderat, aber wenn man die Vorjahreszahl daneben legt, dann wird sehr schnell deutlich, was hier passiert ist. Im Vorjahr stand da nämlich noch ein Verlust von fast 180 Millionen. Und auch der Umsatz hat kräftig zugelegt. 2015, hier ist fast 1 Milliarde Euro erzielt worden, ein Plus von fast 25%. Das hätte noch vor kurzem kaum jemand einem Unternehmen der deutschen Solarbranche zugetraut.
Und was bedeuten diese Zahlen? Also heißt das, die Krise ist mit dieser Wende überwunden oder drohen da jetzt wieder neue Schwierigkeiten?
Nein, es sieht tatsächlich so aus, als sei SMA wieder dauerhaft auf Kurs. Auch für das laufende Jahr sind die Prognosen sehr positiv. Das hat Unternehmenschef Urbohn heute noch einmal herausgestrichen. Er geht davon aus, dass SMA 2016 noch einmal draufsatteln kann. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Zum einen haben sich die Nordhessen nämlich vom deutschen Solarmarkt weitgehend unabhängig gemacht. Über 87% des Umsatzes werden mittlerweile im Ausland erzielt. SMA produziert inzwischen eine sehr breite Palette nachgefragter Solartechnik, nicht nur für private Dächer, sondern auch für solare Großkraftwerke. Darüber hinaus sind neue Kooperationen entstanden mit namhaften Unternehmen, darunter auch Daimler. Da geht es um die Entwicklung und die Vermarktung von Batteriespeichern, damit Solarstrom eben dauerhaft verfügbar gemacht werden kann. Das ist sehr auf Zukunft ausgerichtet und der schließt SMA neue Geschäftsfelder. Und so wie es aussieht, ist der Konzernumbau mittlerweile abgeschlossen. Weitere Entlassungen sind jedenfalls nicht geplant.
Informationen von Michael Pschibilla über den neuen Erfolg des nordhessischen Solartechnikherstellers SMA. Vielen Dank. Am eigenen Erfolg arbeitet aber nicht nur die Solarbranche in Hessen, sondern auch die Wasserwirtschaft. Neuigkeiten gab es da aus Frankfurt. Die Bürger müssen dort ab sofort mehr für ihr Wasser zahlen, und zwar deutlich mehr. Das Energieunternehmen Mainova hat die Preise fürs Wasser erhöht, und zwar zum April. In der Frankfurter Kommunalpolitik hat diese Preiserhöhung für Aufsehen gesorgt. Viele Bürger haben gesagt, das wurde nicht richtig kommuniziert und vor allem, das wurde vor den Kommunalwahlen nicht richtig kommuniziert. HR-Info-Wirtschaftsreporterin Vanessa Rennert berichtet.
Das ist typisch für das politische Geschäft in Deutschland, dass man die Wähler natürlich immer mit unangenehmen Nachrichten vor der Wahl verschont. Die Preiserhöhungen, die es dann gibt, die kommen immer direkt nach der Wahl. Man hofft immer dann auf die Vergesslichkeit der Menschen.
Ein Haushalt mit 4 Personen und einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 170 Kubikmetern zahlt jetzt durch die Preiserhöhung fast 30 Euro mehr im Jahr. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem HR rechtfertigt das Unternehmen die späte Bekanntgabe mit:
Es ist generell so, dass Vorratsbeschlüsse des Aufsichtsrats erst dann kommuniziert werden, wenn diese operativ umgesetzt werden.
Ob die Anhebung gerechtfertigt ist, ist schwierig zu beurteilen. Im letzten Jahresbericht hatte Mainova vor Steuern im Segment Wasserversorgung noch einen Gewinn ausgewiesen. Das Unternehmen sagt aber, der Gewinn komme unter anderem durch das Geschäft mit Großkunden zustande. Mit dem Privatkundengeschäft mache man Verluste. Einen Überblick über die Wasserkosten in Hessen haben die hessischen Industrie- und Handelskammern. Detlef Osterloh sagt mit Blick auf Frankfurt:
Gerade Mainova gehört zu den Kommunen, die, sagen wir mal, 400 Kommunen gibt es in Hessen und sie gehören immerhin zu den 100 günstigsten.
Die Unterschiede in Hessen sind teilweise enorm. Das Thema Wasser sorgt daher seit Jahren für Zoff. Die Landeskartellbehörde hat schon viele Kommunen dazu verdonnert, die Wasserpreise zu senken. Deshalb musste Mainova 2012 auch schon mal die Preise senken, und zwar um immerhin 25%. Klee von der linken Opposition kritisiert, Mainova würde sich das Geld jetzt Schritt für Schritt mit Preiserhöhungen von den Kunden zurückholen.
Wir halten die für unangemessen und ein Griff in die Tasche der kleinen Leute, die nicht notwendig ist.
Ein Bericht von Vanessa Rennert aus der hr-Wirtschaftsredaktion über Mainova und die erhöhten Wasserpreise. Hessens Unternehmen arbeiten also an ihrem Erfolg. Auch VW. Früher wollte der Volkswagen-Konzern der größte Autobauer der Welt werden. Doch seit dem Abgasskandal scheint dieses Ziel nicht mehr ganz so weit oben zu stehen auf der Liste des Unternehmens. Stattdessen versucht VW nun, die Folgen der Abgasmanipulationen im Zaum zu halten. Und dazu gehört auch, zu verhindern, dass die Händler auf den Autos sitzen bleiben. Offenbar ist die Strategie nun, mit Rabatten die Kunden zu halten. Mein Kollege Roman Warschauer aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion hat zu dem Thema recherchiert und ich habe ihn gefragt, was das denn für Rabatte sind, die VW seinen Kunden gerade anbietet.
Ja, das ist das Ergebnis eines Indexes, des K-Rabatt-Index, das von Ferdinand Dudenhöfer herausgegeben wird. Das ist ein sehr bekannter Auto-Experte von der Universität Duisburg-Essen und der hat eben herausgefunden, dass bei VW teilweise ein Golf für 28% weniger als Listenpreis zu bekommen ist. Und zwar geht das vor allem auf eine Sonderaktion zurück, dass man seinen gebrauchten VW abgeben kann und so eine Art Treueprämie. Wer also bei VW, wer VW treu bleibt, der kriegt dann bis zu 2.000 Euro Prämie. Und dann gibt es nochmal einen Rabatt obendrauf und dann kommt er eben auf 28%. Das ist hier allerdings auch mit einem Modell gerechnet, das sehr günstig ist, das kaum Ausstattung hat, das wahrscheinlich so kaum jemand kaufen wird.
Es ist ja auch immer wieder die Rede von Rabattschlachten. Setzt das jetzt andere Hersteller unter Druck? Also ziehen die damit?
Also das scheint wiederum nicht der Fall zu sein. Er schaut sich im Prinzip immer alle Hersteller an und tatsächlich sind die Rabatte in den letzten Monaten eher zurückgegangen. Es wird hier ein Mittelwert angegeben von 17,6%, was aber immer noch recht ordentlich ist. Allerdings sei der eben jetzt in den letzten Monaten zurückgegangen, deswegen nicht die ganz große Rabattschlacht. Was es aber immer wieder gibt und wohl auch verstärkt gibt, sind so Sonderaktionen, beispielsweise auch Sondermodelle, wo man dann vielleicht nicht ganz so individuell wählen kann, wo die Ausstattung relativ festgelegt ist, wo man dann doch deutlichere Rabatte auf so ein Auto kriegt oder es ist zu sehr günstigen Preisen zu bekommen.
Und wenn ich mir jetzt einen Rabatt sichern will und zum Händler um die Ecke gehe, welche Rabatte sind da für mich möglich?
Es ist eben immer die Frage. Es gibt den Rabatt, den der Hersteller selbst macht. Das sind dann solche verkaufsfördernden Maßnahmen wie solche Sonderaktionen. Gib mir deinen alten VW und wir geben dir Sondernachlässe. Das gibt der VW-Händler im Prinzip nur weiter. Und da ist immer die Frage, was kann der Händler selbst noch drauflegen? Wo kann er vielleicht noch ein bisschen dem Kunden entgegenkommen. Da lassen sich die Händler natürlich nicht so gerne in die Tasche schauen. Ich habe damit versucht, mit ein paar Händlern hier aus der Region oder aus Hessen zu sprechen, VW-Händlern, die sagen, naja, wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Marge, wir können nur begrenzt mit den Preisen runtergehen. Naja, vielleicht so 10% sind drinne, sagen aber auch, wie so 28% am Ende zusammenkommt, das können wir auch nicht ganz nachvollziehen.
Roman Warschauer über den Rabattregen als Folge des VW-Skandals. Vielen Dank. Und das war die Sendung HR Info Hessen und die gibt's auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sandra Winzer.